Deutschlandfunk, Kultur heute.
Über singende Gletscher und Gedichte in der Provence hören wir hier. Über eine Gedenkstättenkampagne in Sachsen-Anhalt und über Geld, dessen Vergabe für Förderung in Berlin undurchsichtig war. Michael Köhler lädt Sie zur Kultur heute ein. Willkommen. Unser erstes Thema, die Wiederaufbaupläne des Berliner Schlosses, kritisierte er von Anfang an als zeituntypischen preußischen Stil. Architekturtheoretiker Philipp Oswald von der Uni in Kassel wiederholte seine Kritik am Neubauvorhaben Berliner Schloss Humboldt-Forum. Das einstige Hohenzollernschloss mit seinen vorgebauten Barockfassaden ist allerdings ein Publikumsmagnet inzwischen. Jährlich kommen rund 3 Millionen Besucher. Das darf man wohl erfolgreich nennen. Auch wenn viele nur durchschlendern oder die Aussicht von der Dachterrasse oder den Aufenthalt im Schlüterhof genießen und weniger oder weniger in die Ausstellung gehen. Von Anfang an war das Prestigeobjekt des Wiederaufbaus umstritten. 5 Jahre nach der Eröffnung des Humboldt-Forums habe ich Philipp Oswald gefragt, spricht der Zuspruch nicht eigentlich für sich?
Ich nehme das nicht so, als es erfolgreich war. Es ist auch so, wenn ich den Stadtraum betrete, auch den Schlüterhof, den Schlossplatz. Das ist wesentlich weniger belebt als der Lustgarten oder auch das Max-Engels-Forum. Ich glaube, dass das Humboldt-Forum sicherlich für viele Touristen funktioniert, auch aufgrund der grandiosen Sammlungen. Aber dass es so in der Stadt noch nicht wirklich angekommen ist, was auch nicht so erstaunlich ist, weil der Körper ja auch als Schloss, war es ein Hoheitsgebäude, sich natürlich nicht dem Stadtraum öffnet. Das ist ein Problem, das wird auch bleiben.
Wunderkammer der Weltentdeckung, Kreuzungspunkt der Kulturen, Debattenraum, Zukunftslabor, sollte ja vieles sein. Was ist es Ihrer Meinung und Wahrnehmung nach 5 Jahren?
Gut, es wird sicherlich von vielen wahrgenommen als eine Stadtreparatur mit der Fassade, ein historisches Stadtbild, was lange verloren war, wiederhergestellt, was optisch ansprechend ist, was ich denke trotzdem stadträumlich nicht gut funktioniert. Und es hat eine fulminante Sammlung oder Sammlungen, die aber jetzt nicht zu der Hülle passen und wo sich die Stiftung bemüht, irgendwie das auch ans Publikum zu bringen. Und ich glaube, das funktioniert so halb. Ja.
Es wollte antreten als Weltmuseum der Kulturen. Mit Postkolonisationstheorien und Rückgabeforderungen ist es dann konfrontiert worden und Inschriftendebatten. Großarchitektur mit Ethno-Vitrinen sei für das Humboldt-Forum ein bisschen zu wenig, hat Andreas Kilp gerade in der FAZ geschrieben. Wer heute da reingeht, läuft durch die Ruine eines Konzepts, schreibt der Kollege in der Frankfurter, das nie wirklich zum Leben erwacht ist. Hat die Raubkunstdebatte und viele anderen dem Humboldt-Forum so ein bisschen die Luft abgeschnürt?
Ja, das war schon überraschend, aber ich glaube, erstmal ist das Humboldt-Forum auch gestartet mit völlig übertriebenen Erwartungen und konnte an diesen Versprechungen auch nur scheitern. Also erinnern wir uns an die Expertenkommission von 2001 und 2002, die versprach, also sagen, dass das sozusagen ein hierarchiefreies Debattenforum der großen Weltprobleme der Gegenwart sein soll. Das war ein Angebot an die Linke. Dann gab es dieses Versprechen der außereuropäischen Sammlung. Das war so ein bisschen ein Angebot an Multikulti der Grünen und natürlich die preußischen Fassaden für die eher Konservativen. Also jeder, der im Bundestag Vertreter und Parteien bekam ein Angebot, was es für ihn anschlussfähig machen sollte und was ja dann auch zu der breiten Zustimmung im Bundestag geführt hat. Aber dieses vieles hätte man schon damals erkennen können, funktioniert so nicht. Diese Agora, dieser herrschaftsfreie Diskursraum, ist jetzt einfach 2, 3 Veranstaltungssäle im Forum. Das ist ja vielleicht auch okay, aber das ist nicht das, was mal einst großmundig versprochen worden ist. Und ich glaube, dass mit diesem Außereuropäischen, das war schon so ein Problem von Anfang an, was man jetzt endlich adressiert, dass man die europäischen Sammlungen in Dahlem zurückgelegen lassen hat. Es ist absurd, die Außereuropäischen von den europäischen Sammlungen zu trennen, die ja in Dahlem zusammen war. Und es ist höchste Zeit, dass man ins Humboldt-Forum hineinholt.
Lassen Sie uns vielleicht abschließend einen Blick in die Zukunft wagen. Wenn ich es richtig weiß, soll die Berlin-Ausstellung, die da ja auch als ein Betreiber und Bespieler drin ist, planmäßig nächstes Jahr ausziehen. Dann werden, wenn ich es richtig weiß, so rund 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im ersten OG frei. Was könnte damit passieren? Könnte man da vielleicht so ein bisschen Reparatur betreiben, also etwa das Deutsche Historische Museum einziehen lassen? Haben Sie eine Idee?
Ja gut, es gibt ja das eine, was ich schon von Anfang an, seit nun bald über 20 Jahren gefordert habe, dass die europäischen Kulturen auch da hinein müssen. Ob das jetzt, wie die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sagt, als Verdichtung der bestehenden Ausstellungsbereiche erfolgt oder Erweiterung durch die Inanspruchnahme der nun frei werdenden Flächen, das kann ich nicht beurteilen, das sollen die Museumsleute sagen. Je nachdem entsteht dann natürlich ein Spielraum nochmal für einen anderen Akteur. Das könnte mit dem Deutschen Historischen Museum vielleicht ganz interessant sein. Für mich wäre das erste Mal, dass eben halt diese Sammlungen zusammenkommen. Und natürlich ist es eine Chance, da nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Ich bin ganz klar der Auffassung, dass auch das Gebäude müsste weitergeschrieben werden. Es hat einfach sowohl symbolpolitisch wie auch städtebaulich Probleme. Gebäude sind nie fertig und das ist vielleicht im Moment zu früh, das kann man sich im Moment nicht vorstellen, aber früher oder später wird es dann doch vielleicht auch mal zu Änderungen kommen, um das Gebäude fortzuschreiben und in die, sagen, den Anforderungen der Zeit auch anzupassen.
Sagt der Architekturtheoretiker Philipp Oswald zur 5 Jahre Humboldt-Forum. Und wir bleiben in der Bundeshauptstadt. Die hat einen ziemlichen Verbrauch an Kultursenatoren. Innerhalb von 3 Jahren ist nun schon der dritte dran. Auf CDU-Politiker Joe Cialo, wir erinnern uns, folgte Sarah Wedel-Wilson. Seit einigen Monaten nun in Personalunion Finanzsenator Stefan Evers, der für die Christdemokraten ins Rennen als regierender Bürgermeister gehen will. Ein Grund für den Wechsel auf dem Berliner Kulturposten ist die Fördergeldaffäre. Und darüber wollen wir sprechen. 3 Millionen Euro sind auf Druck von CDU-Abgeordneten ohne Prüfung und teils undurchschaubare, merkwürdige Projekte zur Antisemitismusbekämpfung geflossen. Ein Untersuchungsausschuss hat sich damit beschäftigt, der heute Bilanz gezogen hat. Unsere Büroleiterin im Landesstudio Berlin, Claudia van Laak, beobachtet das seit langem. Claudia, wie sieht denn die Bilanz des Untersuchungsausschusses heute aus?
Ja, der Untersuchungsausschuss, besser gesagt die Regierungsfraktion CDU und SPD, sagen ganz klar, dass die Vergabe der Fördermittel gegen Antisemitismus rechtswidrig war. Das hätte so nicht passieren dürfen. Wer ist schuld daran? Da sagen CDU und SPD, das sind in erster Linie die beiden Kultursenatoren gewesen, also Joe Cialo und dann seine Nachfolgerin Wedel-Wilson. Sie sehen auch Probleme in der Verwaltung und sagen, die Mitarbeiter dort, die hätten nicht nur warnen müssen, das haben sie ja gemacht, sondern sie hätten tatsächlich so ein richtiges Stoppzeichen setzen müssen. Und dann gab es ja CDU-Abgeordnete, die interveniert hatten, direkt in der Verwaltung, also auch bei den Senatorinnen und Senatoren. Da sei der Ton zwar nicht optimal gewesen, sagte der CDU-Abgeordnete Stefan Lenz heute.
Ja, und das ist manchmal nicht schön, aber das ist nicht nur bei dem Ausschuss so. Politik ist ruppig und das ist aber nicht per se schlecht. Es müssen nur die rechtlichen Grenzen eingehalten werden. Aber dass es mal ungemütlich werden kann, das ist in der Natur der Sache. Das muss auch so sein. Das soll auch so sein. Und das darf nicht diskreditiert werden, weil da müssen Sie es mal zu Ende denken. Sie wollen ja auch kein Parlament, dass der Verwaltung im Grunde alles überlässt. Das wollen wir gerade nicht.
Soweit Stefan Lenz. Also, dass also Parlamentarier, eine frisch ins Amt gewechselte Kultursenatorin, mit WhatsApp-Nachrichten bombardieren, das ist für die CDU normal. Die SPD sieht das ein bisschen anders und hat heute gesagt, man habe so einen Tonfall noch nicht erlebt.
Nun hat der Untersuchungsausschuss sowohl den Senator AD Joe Cialo als auch dessen Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson befragt. Wie erfolgreich waren die denn dabei?
Also sie haben es versucht, aber sie waren ganz und gar nicht erfolgreich. Also Wedel-Wilson hatte ein Statement verlesen, danach jede Auskunft verweigert, keine einzige Frage beantwortet. Bei Joe Cialo war es noch extremer. Der hat also einen einzigen Satz stundenlang wiederholt und immer wieder gesagt, ich nehme mein Auskunftsverweigerungsrecht in Anspruch. Und jetzt hat der Ausschuss gesagt, das geht nicht. Auch die CDU-Parteifreunde finden das gar nicht gut. Und der Untersuchungsausschuss hat einstimmig ein Ordnungsgeld beschlossen gegen Joe Cialo. 2000 Euro. Da gibt es noch keine endgültige Entscheidung. Die liegt beim Landgericht. Denn Cialo, der hatte ja das Fördergeld ursprünglich bewilligt, war dann zurückgetreten. Und die Nachfolgerin Wedel-Wilson hat es dann unterschrieben. Und sie hat sich möglicherweise strafbar gemacht. Da ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft.
Ein letztes, Claudia van Laak. Es war die Regierungsfraktion aus CDU und SPD, die ja bilanziert hat heute. Was sagt denn die Opposition dazu?
Also die sind richtig auf den Beinen, nee, auf den Bäumen und richtig empört. Also die hatten ja den Untersuchungsausschuss beantragt und ich habe heute noch gesprochen mit Daniel Wesener von den Grünen.
Im Wesentlichen stört mich, dass das Urteil und die Bewertung der Koalition wie folgt lautet. Erstens, die Verwaltung ist schuld. Zweitens, die Senatorinnen wussten nicht, was sie taten. Und drittens, die Abgeordneten haben alles richtig gemacht. Das ist eine groteske Umkehr von allem, was wir in den Akten lesen können, was auch die Öffentlichkeit lesen kann und was auch die Zeuginnen und Zeugen ausgesagt haben.
Nun arbeiten Grüne und Linke an einem Sondervotum, also es wird keinen gemeinsamen Abschlussbericht geben des Untersuchungsausschusses, sondern im Grunde zwei Berichte. Das Ganze ist dann noch nicht abgeschlossen. Wir haben Ende August eine Debatte im Landesparlament, dann vermutlich sicher vom Wahlkampf beeinflusst. Wir haben ja am 20. September Wahl hier bei uns in Berlin.
Claudia Verlag, danke für diese Auskünfte und Anlass, bald wieder darüber zu sprechen. Vom Lärm um Fördergeld jetzt zum Krach um Gletscher. Patti Smith, die kennen wir. Die ist nicht nur eine Ikone des Punkrocks, sie ist ja vielfältig begabt als Musikerin, Sängerin, Klimaaktivistin, zeitweilige Lebensgefährtin des Fotografen Robert Mapplethorpe, insbesondere aber als Dichterin. In den letzten 10 Jahren, da hat sie gemeinsam mit dem Video, mit dem Klangkünstlerduo Soundwalk Collective zu den Klängen schmelzender Gletscher oder den Tierlauten aussterbender Arten Gedichte geschrieben. Ein Archiv der verlorenen Klänge entsteht daraus. 10 Kompositionen sind jetzt erstmals in Europa zu hören, im Museum, im Kunstcampus Luma, in Arles in der Provence. Und da das Museum sich mit Kunst, Ökologie, Nachhaltigkeit befasst, ist auch eine Arbeit über die Natur und Geschichte der Camargue entstanden. Maxi Bröcking berichtet.
In der großen Halle im Park des Kunstcampus Luma in Arles wurden im 19. Jahrhundert noch Dampflokomotiven aus Eisen gebaut. Jetzt ist sie abgedunkelt. 10 deckenhohe Bildschirme zeigen flackernde Filmsequenzen in Schwarz-Weiß. Es sind Bildfragmente von Gletschern, Flüssen und Wäldern, die sich wie in einem Kaleidoskop ineinander schieben. An der Seite stehen Leuchtvitrinen, in denen Fotografien, Steine, Muscheln und die handgeschriebenen Gedichte von Patti Smith zu sehen sind. Deren ernste, ruhige Stimme ertönt aus im Raum verteilten Lautsprechern. Ihr Gedicht Prince of Anarchy ist eine Hommage an den russischen Fürsten, Naturwissenschaftler, Philosophen und Anarchisten Pjotr Kropotkin. Im späten 19. Jahrhundert setzte er sich für eine Gesellschaft ohne Gewalt und Herrschaft ein. Dazu sind Aufnahmen von bedrohten Tierarten, Geräusche von schmelzenden Gletschern und brennenden Wäldern zu hören. Es sind Aufnahmen von den Forschungs- und Recherchereisen des Soundwalk Collective, des Künstlers und Komponisten Stefan Krasniansky und des Mailänder Produzenten Simone Merli. Vor 10 Jahren begannen sie ihre Zusammenarbeit mit Patti Smith. Stefan Krasniansky erklärt:
I don't really want to see it as a retrospective because we keep working with Patti nonstop. We keep recording constantly. It's more like a time capsule of 10 years.
Ich sehe die Ausstellung eigentlich nicht als Retrospektive, eher als Zeitkapsel aus einem Jahrzehnt fortlaufender Arbeit, die verschiedenste Themen umfasst. So gibt es 2 Arbeiten, die sich direkt mit dem Massensterben und Waldbränden befassen, aber es geht auch um Poesie, Musik, Kino und Kunst in unterschiedlichsten Formen.
Es ist nicht nur das, es ist auch über Poesie, über Musik, über Cinema, über Art. In different shape and form.
Die Leuchtkästen sieht Krasniansky als Tagebücher seiner Field Recordings. Darin zeigt er Nachtsichtfotos von Wölfen in Sibirien, handschriftliche Notizen von Patti Smith oder gefundene Gegenstände wie kleine Steine aus den Gegenden, die er bereiste. Klang bedeutet für ihn, dass alles miteinander verbunden ist. Als er vor 10 Jahren der Sängerin und Dichterin Patti Smith von seinem Projekt erzählte, weltweit Klänge bedrohter Arten und Landschaften zu sammeln, war sie sofort interessiert. So entstand das fortlaufende gemeinsame Projekt Correspondences.
That reflection of our Flannery and strolling through Berlin, New York or Paris, where we spend most time.
Die Ausstellung ist das Ergebnis unseres Flanierens durch Berlin, New York oder Paris, unserer Gespräche und unseres Austauschs. Wir machen Aufnahmen bei unseren Reisen in verschiedenste Teile der Welt. Patty lässt sich von diesen Sounds inspirieren, beginnt darüber zu schreiben und dann komponieren wir die Musik dazu, Schicht um Schicht. Manche Stücke entstehen über 2 oder 3 Jahre hinweg. Die zentrale Videoinstallation der Ausstellung, die als Auftragsarbeit des Luma entstand, heißt Mistral, nach dem typischen Wind der Camargue. Videofragmente zeigen Aufnahmen von Ausgrabungen römischer Schiffswracks aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus, die an der Rhone und dem angrenzenden Mittelmeer stattfanden. Sie stehen hier für eine untergegangene Zivilisation. Dabei reagieren die Stimme von Patti Smith, die Musik und die Filmbilder aufeinander wie in einem fortlaufenden Briefwechsel, als Correspondences.
Just another floating dog. Just another floating dog.
Trotz der spektakulären Größe der Inszenierung auf 5000 Quadratmetern wirken die Bilder und Klangcollagen zuletzt in ihrer Bedeutungsschwere überladen. Was von der Ausstellung in Erinnerung bleibt, ist vor allem die poetische Stimme von Patti Smith, die sich mal wütend aufbäumt wie in einem Punkrock-Song, um danach zu einem kosenden Wiegenlied zu werden, tröstend in der Trauer um die Lebensräume und Orte, die bereits verschwunden sind, als Mausoleum einer versunkenen Erinnerung.
Maxi Bröcking berichtete. Heute ist ein Tag, an dem informell auch an das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 erinnert wird. Widerstandskämpfer Klaus Graf Schenk von Stauffenberg verletzte Hitler dabei nur leicht. Mit Geschichte und Erinnerung wird aber auch Politik gemacht. Gedenkarbeit steht dabei in Deutschland unter Druck, insbesondere in den ostdeutschen Gedenkstätten. Sie dient einem neuerlichen Kulturkampf. In Sachsen-Anhalt lässt sich das gut beobachten, wo die AfD eine patriotische Nationalkultur einführen möchte. Heute hat die Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt eine Kampagne vorgestellt. Vergiss es, wir erinnern. Niklas Ottersbach war für uns dabei.
Für ein offenes Land mit freien Menschen. Das steht auf einem der Kampagnenplakate der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt. Eine Leipziger Losung aus dem Herbst der Friedlichen Revolution 89. Darauf zu sehen, ein Globus mit Stacheldraht und Mauerschatten. Präsentiert wird es von Felix Ludwig, dem stellvertretenden Leiter der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Zu DDR-Zeiten der größte innerdeutsche Grenzübergang. Heute erinnert die Gedenkstätte an der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Hannover an die Zeit der Repression der Reisenden, den 5 Grenztoten, die hier gewaltsam zu Tode kamen, und an das Leben im damaligen militärischen Sperrgebiet. Felix Ludwig will die Plakate in Jugendclubs in der Region rund um Marienborn aufhängen, am schwarzen Brett in Supermärkten und auf Instagram und Co. auf die Kampagne aufmerksam machen.
Und so versuchen wir in die Fläche zu gehen und eben nicht nur Personen zu erreichen, die ohnehin schon zu unserer Zielgruppe gehören, sondern möglichst viele Personen sozusagen zu erreichen. Und dafür nutzen wir auch Social Media natürlich. Wir bekommen bei uns auf dem Gedenkstätten-Account zunehmend auch negative Kommentare. Und das zeigt mir aber, dass wir aus der Bubble hinausreichen.
Anders als bei KZ-Gedenkstätten wie in Buchenwald sind es keine Bedrohungen, es sind eher Relativierungen von SED-Unrecht. Nach dem Motto, die Grenzsoldaten, die auf Republikflüchtlinge schossen, hätten doch nur ihre Pflicht getan. Der Kult ums DDR-Moped Simson, DDR-Flaggen in Kleingärten oder NVA-Uniformen bei Flohmärkten. Es gibt schon länger einen nostalgischen Blick auf die DDR. Zuletzt hat der Kabarettist Uwe Steimle bei einer AfD-Wahlveranstaltung in Dessau die DDR-Hymne gesungen. Auch dagegen richtet sich die Kampagne der Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Die AfD, sie ist nicht der Anlass der Gedenkstättenkampagne, die bis Ende 2027 laufen soll, aber natürlich ist sie der Elefant im Raum. Gerade im Hinblick auf die DDR habe die AfD eine Art Baukastenverhältnis. Je nachdem, was gerade gebraucht werde, ziehe die Partei die für sie passenden Geschichten heran, sagt Kai Langer, der Direktor der Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt.
Zum einen möchte man eben mit dem Hinweis auf die kommunistische Diktatur und deren Verbrechen die Erinnerung an die NS-Verbrechen marginalisieren eigentlich, erkennt aber eben an, dass es diese Verbrechen in der DDR gab. Und auf der anderen Seite betreibt man aber hemmungslose Nostalgie.
Sollte die AfD im September die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt holen, dann könnte sie auch in der Erinnerungsarbeit vieles umbauen. Es gibt ein Gedenkstättenstiftungsgesetz, das die Arbeit der 7 Gedenkstätten im Land umfasst. Das könnte man mit einfacher Mehrheit umbauen oder auch die Finanzierung der Schülergedenkstättenfahrten stark einkürzen. Stiftungsdirektor Kai Langer.
Man kann natürlich dann auch personell Einfluss nehmen. Meine Fantasie ist da relativ unbegrenzt, was man dann alles machen könnte.
Der Stiftungsrat der Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt besteht zur Hälfte aus Mitgliedern der Landesregierung. Neu hinzugekommen, erst vor ein paar Wochen, der Bund hat seinen Sitz im sachsen-anhaltischen Gedenkstättenstiftungsrat wahrgenommen. Auch das ein Zeichen mit Blick auf die Landtagswahl. Und die AfD selbst? Sie verspricht in Sachen Erinnerungsarbeit vor allem eins: mehr Bismarck, weniger Hitler. Die Frage, welche Rolle die NS-Zeit spielt, ist auch Thema in AfD-Podcasts. So wie in dieser Diskussion Ende 2025, in dem ein AfD-Landtagsabgeordneter aus dem Harz mit AfD-Kulturpolitiker Hans-Thomas Tillschneider diskutiert.
Die Zeit 33 bis 45, die Zeit des Nationalsozialismus, darf sich nie wiederholen.
Aber Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken. Den Satz halte ich für Unsinn, der häufig nachgesprochen wird, weil die Geschichte sich nie wiederholt.
Die verklausulierte Schlussstrichforderung von Tillschneider. So ein bisschen kann man den Vergiss-es-Slogan der Gedenkstätten auch deuten. Nach dem Motto, egal was kommt, wir erinnern weiter. Stiftungsdirektor Kai Langer.
Und natürlich ist mir auch klar, dass wir in erster Linie Geschichtsinteressierte ansprechen. Aber durch die Provokation mit dem Motiv und mit dem Slogan Vergiss-es hoffen wir natürlich auch, diejenigen anzusprechen, deren Meinung vielleicht noch nicht so festgelegt ist und die wir vielleicht auch für unsere Themen eben interessieren können.
Kai Langer war das am Ende des Beitrags von Niklas Ottersbach. Der US-amerikanische Filmregisseur James Gray bekommt beim Festival in Locarno im August einen Leoparden für sein Lebenswerk. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, 1991 drehte James Gray seinen ersten Film, Little Odessa. Es folgten Filme wie Helden der Nacht und Two Lovers. Beide werden beim Festival als Retrospektive gezeigt. Außerdem sein neuer Film Paper Tiger, ein Thriller über die organisierte Kriminalität in New York. Gray sei, meint Festivalleiter Jono Nazzaro, einer der letzten großen Romanciers des amerikanischen Kinos. Die keine Angststalt, so heißt kaum aussprechbar, eine Veranstaltung, ein Kofferwort aus Angst und Anstalt, womit klar ist, es geht um den Song Keine Angst des Rappers Danger Dan, dessen gemeinsamer Auftritt mit Igor Levit in der Satiresendung Die Anstalt von der Intendanz abgesagt wurde. Begründung: der Song könnte als Aufruf zur Gewalt verstanden werden. Eine bessere PR konnte Danger Dan wohl kaum passieren. Jetzt haben er und Levit kurzfristig eine Ersatzveranstaltung organisiert. Morgen im Columbia Theater werden die beiden also mit dem Song auftreten. In Kiew fand an diesem Wochenende das größte Open-Air-Event der Ukraine statt, das Atlas Musikfestival. 60 Stunden Musik auf 6 Bühnen. Dabei ist der Aufenthalt unter freiem Himmel in Kiew nur kurzzeitig möglich. Immer wieder müssen sich die Besucher wegen der russischen Luftangriffe in die Schutzkeller zurückziehen. Dazu sagt Serhii Shadan, Autor, Dichter und Friedenspreisträger:
Nun, die Rakete kann uns überall treffen und wir sind schon daran gewöhnt, dass wir uns um die Sicherheit kümmern müssen. Sobald Luftalarm ausgelöst wird, unterbrechen wir die Konzerte.
Shadan wird beim Festival mit seiner Ska-Punk-Band auftreten. Neben vielen der bekanntesten ukrainischen Künstler aus dem Alternative-Rock, Hip-Hop und der Singer-Songwriter-Szene. Namhafte Gäste aus dem Ausland sind, anders als in früheren Ausgaben, nicht angekündigt. In Oslo im Regierungsviertel ist 15 Jahre nach den Anschlägen des rechtsextremen Attentäters Anders Behring Breivik zum Erinnern an die von ihm getöteten Menschen ein Denkmal eingeweiht worden. Dabei handelt es sich um ein 12 Meter hohes Mosaik aus rund 300.000 Natursteinen. Es zeigt einen sich im Wasser spiegelnden Vogel. Laut dem Künstler Matthias Fallbacken sei er ein stummer Zeuge der grausamen Ereignisse auf der Insel Utøya. Auf der Rückseite der massiven Stahlkonstruktion sind die Namen aller 77 Toten als Relief eingeprägt. Und Autor Ingo Schulze bekommt den mit 20.000 Euro dotierten Uwe Jonsson-Preis für seinen neuen Roman »Das Wasser im August«. Das Buch wird nächsten Monat erscheinen. Darin führe Schulze zurück ins Jahr 1979 und diskutiere, so lobte die Jury, hintergründig und im Sinne von Uwe Jonsson, grundlegende Aspekte von Kunstfreiheit.
Die Kulturmeldungen waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Information am Abend. Ein Thema doch die Bundesunion auf Fraktionschefsuche. Ihnen einen guten Abend.